Liebe Geschwister, schön bei euch zu sein. Lieber Uwe, du hast gerade gesagt, wir freuen uns auf die Predigt. Das nimmst du mir das Wort aus dem Mund. Ich denke, wenn wir Jesus zugehört hätten, ne, so direkt, mit all seinen herausfordernden Worten, das hieß ja dann am Schluss, ich muss mein Leben umkrempeln. Ja, wie sieht der morgige Tag aus? Und ich habe, jeder Pastor oder Prediger hat seine Lieblingsthemen, ne? Und ich habe mir überlegt, wie ist das, wenn man ein bestimmtes Thema öfters anspricht, ne? Zwar in verschiedenen, mit verschiedenen Perspektiven, ja? Oder gar mal eine Predigt zweimal hält, wie wäre denn das? Dann würdet ihr denken, oh, dann merkt man es doch, dass er im Alterheim schafft. Ne? Stimmt's? Aber ich bin da in guter Gesellschaft. Jesus hat Predigten auch zweimal gehalten, mindestens. Die Bergpredigt hat er im Lukas-Evangelium auf dem Feld gehalten. Ja? Und wenn wir so mal lesen, was er alles gesagt hat oder was wir wissen, was er gesagt hat, das kann man in ein paar Stunden lesen, also nur die Worte, die er gesagt hat. Und er hat ja jahrelang gepredigt, ne? Stundenlang, bei der Speisung der 4 und 5.000, 3 Tage lang. Ist immer wieder mein Wunsch, Herr, hilf mir so zu predigen wie du. Tausende kommen ohne Einladung, ohne Internet, ohne Plakate und bleiben 3 Tage lang mit Hunger und Durst auf dem Feld. Ach ja, aber all das genügt nicht, wenn sich was im Herzen des Menschen nicht ändert. Dann können Hunderttausende, Millionen zuhören, wenn sich nichts ändert. Da kann Feuer vom Himmel fallen, wie beim Elia, wenn sich nichts ändert. Ach, ist das schade. Da kann man Siege wie beim Gideon erringen und der gleiche Gideon macht nachher einen Gott aus Gold. Schrecklich. Hat sich nichts geändert. Aber wenn wir etwas verstehen von Gottes Wort, nicht von meiner Predigt, aber von Gottes Wort, was da drin vorkommen wird, und es passiert was in meinem Leben. Halleluja. Das ist es. Ne? Und ich predige gerne über Durst. Ich bin gar nicht so ein durstiger Typ. Ich bin aufgewachsen mit wenig Getränke. Zum Mittagessen gab es oft nichts. Es war üblich. Ja? Man hat früher versucht, kein Wasser zu trinken, weil manchmal war Wasser schlecht. Dann hat man Most getrunken, aber zu viel ist auch schlecht. Ja, irgendwann hat man Apfelsaft abgekocht und irgendwann war auch mal das Wasser so gut. Und wenn man Geld hatte, hat man Sprudel gekauft. So war das früher, 1 Kasten pro Woche. Ja, irgendwie ist man über die Runden gekommen. Und Milch gab es für Kinder natürlich. Jesus sagt in Johannes 7,37 diese bekannten Worte, die mich faszinieren, aber auch so herausfordern. Aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Bin mir nicht sicher, ob ich euch das schon mal ausgemalt habe, oder euer Pastor oder sonst ein Prediger, wie wir uns den letzten Tag des Laubhüttenfestes vorstellen müssen. Ja, das war hochinteressant. Gab es ein Ritual des Priesters am Teich Siloa. Und das begann noch vor dem morgendlichen Opfer mit drei Trompetenstößen stand da die Bläser und der Hauptpriester ging in den Teich Siloa hinunter und voller Freude dieses Wasser geschöpft am letzten Tag. Und die alten Rabbinen sagten in der damaligen Literatur, die ist ja da, wo wir heute noch Texte haben, wer die Freude an der Stätte des Schöpfens nicht gesehen, hat seiner Lebtag keine Freude gesehen. Das Laubhüttenfest war ein ganz freudiges Fest. Ich würde so gerne mal nach Israel, um es selber zu erleben. Ja. Und dieses Fest ging ja 7 Tage, jeden Tag dieses Ritual, morgens das Wasser holen, ja. Und dann ging man zum Tempel, hat dort dieses Wasser in eine silberne Schale gegossen. Diese silberne Schale hatte ein Loch mit einem Rohr und das Wasser lief auf den Altar, da wiederum ein Rohr heraus und das Wasser lief dann in Richtung Kidrontal. Weil ich eben noch nicht dort war, kann ich euch jetzt keine Bilder zeigen, aber interessantes Schauspiel. Und wir müssen immer denken, Jesus hat es danach gesagt, nachdem das Wasser geschöpft wurde und ausgeleert wurde. Und parallel dazu hat man nochmal in einer silbernen Schale Wein genommen und genauso hereingegossen, dieses Zeichen, es fließt etwas. Ja. Und auch dieser Wein ging ins Kidrontal. Ja. Danach gab es etwas, was nur einmal im Jahr geschehen durfte, einen Festumzug der Männer. Die Frauen mussten von weitem zugucken oder Kuchen backen, ich weiß es nicht. Es war eben so damals. Aber die wussten sich auch zu helfen, die Frauen. Wenn die Männer feierten, ne? Die haben da sicherlich auch sich mitgefreut. Und nur an diesem Tag durften alle Männer, alle Juden, Beschnittenen um den Altar tanzen. Ja? Ich habe mal aus einem Kommentar, der das sehr gut beschreibt, von Gerhard Meyer, dieses Schauspiel, ja, lest es mal so ein klein wenig draus vor, dass wir uns das vorstellen können. Na, vorher war es noch da. Na, extra. Ja. Die Männer, sie trugen dabei den Feststrauß, den Lulab hieß das. Da war ein Strauß aus Palmzweig, Myrte, Bachweide und Etrog, einer Zitrusfrucht. Der Altar war selbst schön geschmückt, nur damals, nur an dem Tag, sonst wurde er für die Brandopfer benutzt. Ja, sie sammelten große Bachweidenzweige und kamen und steckten sie an den Seiten des Altars auf, dass ihre Spitzen sich über den Altar neigten. Sie bliesen, sie trillerten, sie bliesen. Das sind jetzt wieder Texte, die damals geschrieben wurden, ne? Habt ihr schon mal gehört, wenn in Afrika oder im Nahen Osten getrillert wird mit den Zungen? Also, das ist für uns gewöhnungsbedürftig, aber es ist ein Ausdruck der Freude. Und wir müssen immer bedenken, die Juden waren Teil des Nahen Ostens, auch wenn sie an den richtigen Gott glaubten, aber von Temperament her und so sind sie trotzdem ein Teil dieser Gegend. Ja? Und während des Umzugs sang man die Hallel-Psalmen. Das waren die Psalmen 113 bis 118, die Hallel-Psalmen. Und in 118,1, da heißt es, danket dem Herrn. Und wenn man das gesungen hat, dann haben alle ihren Strauß hochgehoben und schwangen ihn vor Freude hin und her. Ne? Deshalb, da haben die Leute im Fußballstadion was gelernt. Ja, es kommt von uns, von der Anbetung unseres Gottes. Wir wissen, wie das geht, aber wir beten den Richtigen an. Ja, und am siebten Tag, da zog man siebenmal um den Altar. Das war der große Tag, sagte man. Ja, und an dem Tag bat man um Regen. Israel ist eine Nation, die muss für den Regen glauben. Wir auch natürlich. Wir haben so ein bisschen den Vorteil, dass wir die Alpen haben und die Mittelgebirge. Das heißt, da regnet es viel im Winter, dann haben wir noch ein paar Gletscher und Schnee. Und das heißt, dass doch über lange Zeit Wasser schmilzt bis in den Sommer hinein und wir Wasser haben. Also der Rhein ist noch nie ausgetrocknet, der Neckar auch nicht. Ja? Diese Mengen an vorrätigem Wasser hat Israel nicht. Die müssen glauben. Ja? Es gibt auch Pflanzen, die können nur im Glauben leben. Die leben nämlich irgendwo auf irgendwelchen Ästen von Bäumen, sogar auf Telefon- oder Hochspannungsleitungen, so eine Art Orchideen. Da gibt's keine Verbindung zum Boden. Die können nur glauben, dass es irgendwann mal regnet. So ein schönes Beispiel. Du musst glauben, dass es regnet. Ja. Und das in einem trockenen Land wie Israel und Wasser und fließend, da klingen bei denen hinten die Glocken. Ne? Das hat viel mehr Bedeutung wie bei uns. Wir sehen uns schon wieder nach warmem Wetter. Ne? Und jeder Förster wird sagen, lass noch mehr regnen, lass noch mehr regnen, dass die Bäume wieder wachsen. Ja, ein Regentag ist so groß wie der Tag, an dem Himmel und Erde erschaffen wurden, sagte ein Rabbiner in dieser Zeit. Dann wird es uns, dieser Vergleich, das können wir gar nicht vorstellen, in einem Land, wo es regelmäßig regnet. Ne? Und diese Wasserspende wird mit Jesaja 12,3 verbunden. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Ja? Und Wasser war ja immer auch ein Sinnbild für Heiligen Geist, der ausgeschüttet wird. Ihr kennt viele der Bibelstellen und wahrscheinlich auch ein Zeichen für diesen Felsen, an dem man Wasser erhalten hat bei der Wüstenwanderung, ne, aus dem das Wasser herauskam. Jetzt müssen wir vorstellen, in diesem großen Fest befindet sich Jesus auch. Er zieht siebenmal um den Altar. Er singt sicherlich voller Inbrunst die Psalmen zu seinem himmlischen Vater und wedelt auch sicher ein mit den Zweigen. Und irgendwann ist das vorbei und dann stellt sich Jesus hin und redet diese Predigt, die er dann mit diesen Worten, die ich vorgelesen habe, über jemand, der dürstet, krönt, kann man sagen. Ne? Und davor, da ist es mehr so ein Schlagabtausch. Ja. Immer wieder spricht er mit den Leuten, aber an dem Tag, da rief er in die Menge hinein, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Was für eine Ketzerei. Von der Sicht manches Gelehrten. Wir beten hier gerade Gott, den Vater im Himmel an und jetzt sagst du, wenn da jemand dürstet, der komme zu mir. Ja? Mit dieser ganzen Prozession des Lobens, Dankens, des Wasserschüttens, des Wasser vorher noch Holens, dem Wein und des, wie es alles fließt. Und jetzt greift Jesus diese Bilder auf und bezieht sie auf sich. Wenn jemand da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Habt ihr das Gefühl, hast du das Gefühl, dass Ströme lebendigen Wassers fließen? Wie auch immer man das jetzt mal von der Bedeutung her nennen wird, wie heißt es manchmal, da gibt's kein Leben, bevor ich nicht Kaffee gehabt habe. Kennt ihr das? Steht manchmal in den Büros drin. Ja, bevor ich nicht meinen ersten Kaffee habe, kann ich nicht aufwachen. Und schon gar nicht mit Ströme lebendigen Wassers. Das klingt eher nach trockenem Reisig. Ja, nach Sand und Sahara und Wüste kriegt man ja jetzt auch immer mal wieder was ab vom Sahara-Sand. So fühlt man sich doch oft, ne? Also mir geht's so. Und dann lese ich diese Worte und dann frage ich, Herr Jesus, wo sind die Ströme lebendigen Wassers? Ja? Fühlen tue ich mich häufig nicht so. Wo ist das? Ja? Dieses Bild, das wir hier gezeichnet wird, das, was du da erlebt hast beim Jubilieren und jetzt beziehst du das auf dich, ich glaube an dich, aber manchmal mit den Strömen lebendigen Wassers, Mama mia, da musst du noch ein bisschen nachgießen bei mir, ne? Bis da in mir alles Trockene schon mal, wieder was aufgesaugt hat, wie so ein getrockener Blumentopf. Ja, da musst du gießen, musst nochmal gießen. Und irgendwann sieht man unten in der Schale kommt was raus. Bitte gieß da noch ein bisschen mehr, dass da noch was rausfließt zu den anderen. Ja, von diesem Geist, den wir empfangen haben. Jesus stand. Die Lehrer, wenn die gelehrt haben damals, die saßen. Also ihr habt jetzt die Position zum Lehren und ich zum Zuhören. Für uns komisch, gell? Aber ein Lehrer hätte sich hingesetzt, wir hätten zugehört. In der orthodoxen Kirche ist es heute noch so, zum Teil. Zumindest die Zuhörer stehen. Hat aber häufig auch damit zu tun, dass in kalten Ländern das Stehen im Winter wie viel? Viel angenehmer ist wie das Sitzen. Ne? Das merken wir bei Beerdigungen. Aber damit erfüllt er auch etwas. In Sprüche 8, da lesen wir von der göttlichen Weisheit und die stand und ruft. Genauso der Prophet, der Jeremia in Kapitel 16. Oder ein Zeuge stand in Matthäus 26, genauso in Apostelgeschichte 7. Wie kommen wir immer wieder dazu, dass wir Gottes Geist so empfangen, dass er von uns fließt? Das Erste, was Jesus sagt, durstig sein. Ich habe häufig Menschen erlebt, denen hat man den Durst abtrainiert. Vielleicht können das die älteren Geschwister auch noch nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon erzählt habe, meine Tante, die war bei einer Arztfamilie in ihrem Hauswirtschaftsjahr. Wie hieß es damals noch? So was in diese Richtung, ne? In diesem Dienstjahr, was man häufig gemacht hat. Und diese Ärztin war überzeugt, dass Trinken das Schlimmste ist, was es gibt. Schrecklich, gell? Gemäß heutigem Verständnis. Die Kinder, die haben sich immer auf Samstagabend aufs Bad gefreut. Dann haben die den Waschlappen genommen und komplett ausgesogen. So hatten die Durst, ja. Komplett nicht nachvollziehbar für mich. Aber nur wer Durst hat, der kommt zur Quelle. Der geht dahin, wo es wirklich was gibt. Wenn man keinen Durst hat, naja, dann kümmert man sich nicht so drum. Ist gefährlich. Jesus sagt, wen da dürstet. Das heißt, nur diejenigen, die wirklich wollen, werden das erleben. Ihr werdet euch auch immer wieder überlegen, wie kriegen wir mehr Menschen in den Gottesdienst, ne? Das ist so das Übliche. Ja. Gibt's verschiedene Möglichkeiten. Man kann rausgehen zu den Menschen, ja. Oder man kann bestimmte Programme anbieten. Aber für diejenigen, die Christus kennengelernt haben, für die ist es eigentlich ein Verlangen, ihn anzubeten zu anderen. Wenn die Motivation hoch ist, dann ist ganz viel möglich. Ja? Egal, weshalb ich motiviert bin. Ja, ob ich erfolgreich werden will, sportlich, musikalisch, berufsmäßig, wenn die Motivation hoch ist, geht ganz viel. Eine Kollegin hat mir erzählt, wie in Vietnam Querschnittsgelähmte auf Bäume steigen. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Nur mit den Armen. In den Beinen haben sie keine Kraft, aber die wollen da hoch. Ich habe erlebt, dass alte Menschen, wenn die was wirklich wollten, ne, dann ging so vieles. Und ich stehe da im Normalfall dahinter. Wir sind schon mit Menschen, die es ganz schwer hatten zu gehen, noch ins Hallenbad gegangen, ja, oder andere Dinge gemacht. Wenn man möchte, so richtig möchte, wenn man Durst nach etwas hat, dann geht ganz viel. Und Durst haben, das kann jeder. Das Verlangen nach Leben, wie auch Jesus sagt, Dürsten nach Gerechtigkeit, Dürsten nach ihm, nachdem, dass dieses Wort in meinem Leben in Erfüllung geht. Nicht beim anderen, sondern bei mir. So diese Ströme lebendigen Wassers. Ja, das ist das, was wir wollen. Wir haben uns dran gewöhnt. Wir gehen ins Badezimmer, in die Küche und drehen den Hahn auf. Ne? Es war nicht immer so. Früher hat man mit viel, viel Aufwand Baumstämme meterlang von Hand ausgebohrt, um fließendes Wasser ins Haus zu bekommen. In Paris war wohl mal eine Konferenz von arabischen Ländern, da hat man die Scheichs eingeladen vor 100 oder was weiß ich wie viele Jahren. Und dann haben die gesehen in ihrem Zimmer, da kommt Wasser aus der Wand raus. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben die Wasserhähne abgebaut und dachten, wenn man es mit heimnimmt, dann kommt da Wasser raus. Da haben sie dann gemerkt, das klappt so nicht. Aber dieses Wasser haben wollen, das müssen wir wollen. Nicht zufrieden geben, wenn es eben mal nicht so ist. Zumindest gefühlt. Ja. Und es ist immer eine Glaubensgeschichte. Man kriegt häufig Dinge nicht im Voraus. Ne? Man kann vieles nicht speichern. Der Geist wird häufig dann mächtig wirken, wenn wir tun, was Gott uns sagt. Das ist häufig in der Bibel zu sehen. Wenn man zu den Menschen geht, mit ihren Problemen, in ihre Häuser, wo sie sind und evangelisiert, wie auch immer die Evangelisation aussehen mag, dann passieren Dinge. Und plötzlich tut Gott Dinge, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Unsere Bewegung Volksmission, die ist in Berlin entstanden durch einen Mann, der hieß Karl Fix, war ein Journalist, der war todkrank und ist gesund geworden. Und der hat während dem Dritten Reich jeden Tag Gottesdienste gehalten, trotz Gestapo. Ja? Und haben sich Menschen bekehrt. Ja? Und haben auch vieles andere erlebt. Sie haben regelmäßig dafür gebetet, dass Menschen geheilt werden. Und ich habe das mitbekommen, ja, auch hier. Habe es auch selber schon erleben dürfen, manchmal recht spektakulär, also aber auch viel Unspektakuläres. Ich bin froh für jeden, der geheilt wird, mit Antibiotika oder ohne. Ich bin Gott dankbar für jede Medizin, die er uns zur Verfügung stellt, ja. Und ich weiß, Gott ist viel größer wie das, was die Pfingstbewegung, wo ich ein Teil davon bin, schon gelehrt hat. So geordnete Bahnen. Gottes Geist ist viel größer. Der beruft sich nicht auf Bewegungen, weder auf Pfingstbewegungen noch auf sonstige Bewegungen. Wo Menschen in Gottes Namen gehen und glauben, passieren Dinge. Spielt Kirchenzugehörigkeit gar keine Rolle. Überhaupt nicht. Ich bin relativ sicher, dass Gott da ganz andere Meinungen hat wie wir Menschen. Ja. Ich finde es schön, dass ich hier sein darf, dass ich auch oft Teil eines anderen sein darf. In Eichwald darf ich jetzt Allianzvorsitzender sein. Das ist so was Schönes mit anderen zusammen. Ja. Das ist so bereichernd. Wenn man sich austauscht, wie hast du Gott erlebt, ja? Was war in deinem Leben wichtig? Und dieses größere, weite Bild bekommt, das Gott hat. Weil der guckt ja auf uns und sieht alles. Dieses weite Leben. Und das sprießt, was wir jetzt im Frühling genießen. Und am Anfang hieß, die Erde war wüst und leer und Gottes Geist schwebte über den Wassern. Und dann kam's Schlag auf Schlag. Und noch immer findet man neue Lebewesen. Pilze, die 8000 Jahre alt sind. Glaube ich, in Skandinavien hat man das nachgewiesen. Tiere in der Tiefsee, die man heute sehen kann. Also, da muss Gott schon sehr viel Ideen gehabt haben, wenn man diese Fische sieht, ja, mit Laterne vorne dran. Und also, das ist einmalig. Diese Farbenspiele, Blumen und. Ja, Gottes Geist ist viel, viel größer, als wie wir ihn oft in Bahnen zwängen wollen. Aber eines ist klar, wer Durst hat, wird Dinge erleben. Und auch wenn es manchmal lange dauert, bis er gestillt wird. Ja, es kostet etwas. Es gibt viele Durstlöscher, gute und schlechte, gell? Wasser ist eigentlich immer noch das Beste. In Deutschland ist Leitungswasser eines der besten Lebensmittel, die es gibt. Am besten kontrolliert, ja. Teilweise besser wie der Sprudel, den ich kaufe. Das ist man sich manchmal gar nicht dessen bewusst. Und dann gibt's auch die süßen Getränke. Habe ich früher als Kind geliebt. Ja, heute nicht mehr so. Aber die sind nicht so ganz koscher, ne? Da ist ein Haufen Zeugs drin. Die versüßen mein Leben. Aber können mich auch krank machen. Ich habe da viele Kinder erlebt, die den ganzen Tag Süßes getrunken haben, Zähne kaputt. Boah, schade. Ne? Ja, in meinem Leben sollte dieser Durst immer wieder deutlich werden. Herr Jesus, bitte, ich möchte das erleben. Vielleicht auch nicht so, vielleicht wirst du es in meinem Leben tun und ich stelle mir es ganz anders vor, ja. Das ist durchaus möglich, aber ich möchte dich immer wieder erleben. Ich möchte erleben, wie du mich füllst mit diesem lebendigen, frischen Wasser und dass es von mir fließt, dass da noch welches für andere da ist. Ja, dieser Durst nach Leben, der soll beständig bleiben. Nicht immer nach guten Gefühlen, ne? Aber nach Leben, das was Göttliches passiert. Herr, bitte hilf mir da. Ich schließe mit einem etwas, was ich vor kurzem erlebt habe. Da kam eine Frau zu uns ins Haus, ins Altenheim, und sie hat gesagt, sie hat eine ganz große Not im Herzen. Seit ihr Mann gestorben ist, da fühlt sie nichts mehr für Gott. Sie hat dieses Trauma erlebt, dass er so plötzlich verstarb, ne, und so dramatisch. Und dann hat sie gemerkt, da passiert etwas in mir. Und dann wollte sie mit einem Seelsorger reden. Sie kam in den Gottesdienst in unserem Haus und kam nachher auf mich zu und wir haben am gleichen Tag noch miteinander geredet. Und ich habe mich gefreut, weil sie wollte nicht weg von Gott. Sie wollte zurück zu Gott. Und ich durfte sie trösten. Sie hat mir dann einfach ihre ganze Situation erzählt, was da passiert ist mit dem Mann und was noch für andere Schicksalsschläge. Sohn ist schwer krank mit 60 in Frührente und. Und das hat alles an ihr genagt. Ich durfte sie trösten. Ich habe gesagt, wenn sie keinen Durst hätten nach Gott, dann wären sie gar nicht zu mir gekommen. Dann wären sie noch nicht mein Gottesdienst gekommen. Wenn sie gerade Dinge anders fühlen, was durch dieses Trauma des Verlusts jetzt entstanden ist, ja, dann ist es zwar schade, tut mir leid, aber Gott hat sich nicht von ihnen wegbewegt. Im Gegenteil, er wirkt in ihnen, sonst wären sie gar nicht da. Sonst hätten sie gar kein Interesse an ihm. Aber sie wollen ja. Das heißt, der Geist Gottes, der tut etwas in ihnen. Aber anders, wie sie sich's eben bisher vorgestellt haben. Er hat immer noch das Verlangen in ihnen bewirkt, eben Gottes Beistand erleben zu wollen. Es wird auch wieder kommen. Es wird wieder kommen. Ja, aber Gott hat es in sie hineingelegt. Und habe dann beschlossen, also dieses Gespräch einfach noch abgeschlossen mit Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja. Unsere Gefühle ändern sich, aber unser Verlangen nach Gott, das sollte immer wieder neu aufgewühlt werden. Und wir werden Gott erleben. Gott wird immer wieder etwas ausgießen in unser Leben und es wird genügend da sein, dass es reicht auch für andere, so wie Jesus das so schön beschreibt. In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, Durst zu haben, dem Herrn Jesus Bescheid zu geben und das Verlangen zum Ausdruck geben, dieses lebendige Wasser zu erleben, wie auch immer das aussieht. Und ich würde jetzt noch zum Abschluss beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Angebot gemacht hast, dass wir zu dir kommen dürfen. mit unserem Durst nach Leben, mit unserem Durst, dass der Heilige Geist doch mehr tut, uns mehr ausfüllt und nicht nur unsere Dürre beendet, sondern auch überfließt von uns zu anderen. Möge das immer wieder unser Gebetsanliegen sein und uns du da hilfst, da nicht nur nach Gefühlen zu trachten, sondern auch einfach nach Leben, wie du es gemeint hast, so wie du es gemacht hast. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass er dich da erlebt, dass er immer wieder zurückkommt zur Quelle und erlebt, wie du zur rechten Zeit ihm das schenkst, was er braucht und darüber hinaus. Amen.